Das andere Problem hast du bereits angesprochen, das Marktrisiko und das Reservemanagement. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Stablecoin kippt und nicht ausbezahlt, weil das wird dann Impact auf alle Teilnehmer haben, so wie damals 2022 der Kryptowinter mit der STX.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Kurzer Break, bevor es gleich in den Podcast zurückgeht, und eine wichtige Info. Diese Folge des Kryptonerds Podcast wird dir präsentiert von Cointracking, dem führenden Krypto-Portfolio-Tracker und Steuerrechner. Mit Cointracking hast du alles im Blick. Verfolge dein Portfolio in Echtzeit, importiere Daten automatisch von über 300 Börsen und Wallets und erstelle deinen Steuerbericht für dein Land. Egal ob Coins, Token, NFTs oder DeFi, Cointracking deckt alles für dich ab. Mit über 1,8 Millionen aktiven Nutzern und über 25.000 Steuerberatern, die die Software nutzen, ist Cointracking der absolute Marktführer im Bereich Kryptosteuern. Teste Cointracking jetzt kostenlos und spare dir den Kryptosteuerstress. Starte mit bis zu 100 Trades kostenlos oder sichere dir über unseren Link 10% Rabatt auf alle Abos lebenslang. Den Link hierzu findest du wie immer in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß! Werbung Ende.
Ja, herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds, zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute haben wir einen absoluten Insider aus der Krypto-Welt zu Gast, Michael Wild. Als ehemaliger Managing Director für die deutschsprachige Region von Binance kennt er die Branche wie kaum ein anderer. Ja, also ich glaube, ihm kann keiner was vormachen und er war mit an vorderster Front dabei, als Kryptowährung in Deutschland den Einzug und den Siegeszug angetreten haben, sozusagen. Doch ich habe mich ganz, ganz lange schon gefragt, wo ist eigentlich der Michael, was macht der Michael? Und ich würde sagen, er ist zurück. Er ist fitter als je zuvor, ja, würde ich mal so sagen, lieber Michael, wenn ich dich so sehe und auch aus den Vorgesprächen. Und er ist zurück mit einem spannenden Projekt, an das ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Und ich würde sagen, lieber Michael, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Krypto-Nerds-Podcast.
Erik, vielen lieben Dank zu später Stunde. Bei mir ist es ja ein bisschen später als bei dir. Also ich bin ja gerade in Thailand. Correct. Vielen Dank auch für deine lieben Worte. Ich glaube, man sieht es in meinem Gesicht. Ich habe ja knapp 20 Kilo abgenommen und ich freue mich sehr über unser heutiges Interview.
Ja, ich mich auch. Vielen Dank da nochmal für deine Zeit. Wir sind zeitlich, wie du es eben gerade schon gesagt hast, ein Stück weit auseinander. Aber danke, dass du dir um 10 Uhr Ortszeit abends, wohlgemerkt, die Zeit für uns nimmst.
Sehr
Michael,
gerne.
Der Krypto-Nerds-Podcast soll Beginnern dabei helfen, so ein Stück weit die Leute abzuholen bei den Basics, ja. Und da ist für mich wichtig, dass du vielleicht einfach erstmal erzählst, wer bist du, was machst du? Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, die vielleicht noch nicht so lange im Krypto Umfeld unterwegs sind, stell dich doch gerne erstmal selber vor.
Ja, sehr gerne. Also ich persönlich bin relativ spät zu Krypto gekommen. Zu meiner Person, ich bin 44, noch, nächste Woche 45. Ich bin Vater von zwei Kindern, verheiratet. Ich war sehr lange bei der deutschen Bundeswehr, 6 Jahre bei der normalen Streitkräften, bei den Fallschirmjägern und 6 Jahre bei den spezialisierten Kräften. Hab danach dann studiert, Banking und Finance bei der Commerzbank. Hab dann für ein Beratungsunternehmen in Frankfurt gearbeitet, mit denen nach London gegangen. Hab dort meinen nächsten Arbeitgeber kennengelernt. Das war die damalige Credit Suisse, was ja jetzt UBS ist. War dann knapp 3,5 Jahre in der Schweiz bei der Credit Suisse. Hab da Projekte verantwortet mit knapp 65 Millionen Schweizer Franken Budget. Hab mich dann aber dazu entschlossen, 2018 zurück nach Deutschland zu gehen, weil meine damalige Freundin, jetzt meine Frau, war schwanger und unsere erste Tochter kam. Und ich bin dann zur KPMG gegangen und wie es der Zufall so wollte, hatte dann schon ein paar Touchpoints mit Blockchain. Hab damals bei KPMG jemanden kennengelernt, der war Werkstudent, der Alexander Klöpper. Er ist immer noch bei KPMG, ist auch sehr bekannt,
genau,
in der Szene.
Genau, auch gut.
Und Alexander war dann bei mir im Team, im Regulatory Technology Team. Und Alexander hat eigentlich relativ früh gesagt, du Mensch, Micha, wir sollten junge Fintechs und Unternehmen auch beraten zu Cryptocurrencies, zur Lizenzierung. Es gab dann auch diesen ominösen Übergangsparagraphen bei der BaFin. diesen Y64 im KBG. Und ja, haben da 3,5 Jahre erfolgreich zusammengearbeitet, haben da ein Team aufgebaut und hab dann, das hast du jetzt eingangs nicht gesagt, hab dann die KPMG verlassen, weil ich bin zuerst Managing Director für eToro, für den israelischen Online-Broker geworden. Und hab dann eToro begleitet beim Lizenzantrag und hab in dieser Zeit eine andere Krypto-Koryphäe sehr oft getroffen, den Stefan Becker, auch bekannt als Krypto Shorts. Und er hat gemeint, Mensch, Michael, hättest du Interesse auf eine größere Challenge, auf eine größere Herausforderung? Und ich habe gesagt, höre ich mir gerne an. Und das war die Binance. Stefan hat dann mein Profil der Binance empfohlen. Ich hatte dann auch mit der Headhunterin, damals mit der Marie, aus Singapur Kontakt. Und dann ging das eigentlich relativ schnell Schlag auf Schlag, dass die Binance mir ein Angebot gemacht hat. Und im Februar saß ich dann bereits im Zug, im TGV von Frankfurt nach Paris, um meinen neuen Chef kennenzulernen, den Martin Bronco, damals der Executive Vice President für Europe. Und habe dann in der ersten Woche direkt angefangen, mich erstmal einzuarbeiten. Mein Vorgänger war bereits am Gehen, habe ich auch sehr guten Kontakt zu, also wirklich nur lobende Worte. Und hatte dann wirklich sehr viel bei der Binance auch zu tun, also erstmal organisatorisch zu verstehen, wie funktioniert der Konzern, wer managt was, die ganzen Prozesse waren mir eigentlich unbekannt und ich war eine One-Man-Show. Und habe mich dann damals dazu entschlossen, jemanden mit zur Binance zu holen, den Emir Pekabasic, der ist immer noch bei der Binance, den kannte ich auch bereits seit KPMG. Der war bei KPMG, der war bei eToro. Und ja, wir haben dann angefangen, eigentlich mal Optionen aufzuzeigen bei Binance. Wie können wir die Binance, ich sag jetzt mal, revitalisieren in puncto Austausch mit dem Regulator, aber auch gleichzeitig ein Konzept aufgestellt, wie können wir weiter wachsen mit der Binance. Hab das dann 2-3 Wochen mit dem Emir zusammen gemacht. Und hatte dann ja das Glück, aber auch so ein bisschen das Pech, sag ich, dass es hieß, okay, Michael, du musst auch nach Österreich mitgehen. Hab dann mit meinem Bruder in Österreich, mit dem Raphael zusammen dann auch die österreichische Entität gegründet. Und da der Geschäftsführer Schweiz dann die Binance verlassen hat, durfte ich auch noch die Schweiz übernehmen. Das heißt, meine Zeit bei der Binance, die war sehr viel verbunden mit Reisetätigkeit. Das heißt, ich bin montags ins Flugzeug noch in die Schweiz geflogen, nach Zürich, dann nach Wien, wieder zurück. Parallel meine Frau mit dem zweiten Kind schwanger, mit der zweiten Tochter. Also es war eine sehr spannende Zeit, eine sehr aktive Zeit, sehr viel mit dem Regulator im Austausch, aber auch sehr viel mit internen Gremien im Austausch. War für mich sehr lehrreich, muss ich sagen. War für mich sehr lehrreich. Würde einiges anders machen, aber ich glaube, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber das ist so die Story, wie ich zur Binance kam. Also wie gesagt, über Empfehlungen aus meinem Netzwerk heraus. Ich habe ein sehr starkes Netzwerk und ich glaube, das ist genau das, was mir geholfen hat, dass ich relativ schnell nach meiner langen Bundeswehrzeit die Karriereleiter ein bisschen hochsteigen konnte.
Ja, na ja, super spannende Karriere. Selbst persönlich, crypto-wise, wann hast du selbst für dich die ersten Krypto-Investments gemacht und wie bist du zu dem Thema gekommen? Dann tatsächlich auch durch das ganze Thema beruflich, dass du dich damit auseinandersetzt oder war das schon früher für dich ein Thema?
Nee, das ist lustig, dass du sagst. Ein anderer sehr guter Freund von mir, den kenne ich seit meiner Commerzbank-Zeit, ist der Christian Korn. Christian Korn ist der Head of Crypto bei der CryptoPort AG. Das ist eine Tochtergesellschaft von der Flatex, eigentlich vom größten Online-Broker in Europa. Christian kenne ich, wie gesagt, seit meiner Commerzbank-Zeit. Den habe ich damals zur Credit Suisse geholt. War dann bei der eToro und dann haben sich unsere Wege getrennt, weil er zur Flatex ist. Er hat mir 2015 bereits über Bitcoin erzählt. Und ich hatte mein erstes Investment Bitcoin in 2015 und 2016 dann in Ethereum. Ich bin aber sehr konservativ mit Investments. Also ich bin jetzt keiner, der in die sogenannten Meme-Coins oder Shitcoins investiert, sondern ich schaue mir sehr genau an, wo ich mein Geld hinpacke. Bin aber auch traditionell investiert. Ich habe Immobilien, ich habe ETF-Anlageprodukte und ich habe Aktien.
Okay, verstehe. Du hast eben gerade schon mal gesagt, du warst über gutes Netzwerk, also alle die Personen, die du eben genannt hast, die kenne ich auch alle sehr, sehr gut. Deswegen war das ganz witzig. Mir war die Story so in der Form auch gar nicht bewusst. Also liebe Grüße an Stefan Becker an der Stelle. Ja, werde ihn nochmal darauf hinweisen, dass er hier heute stattgefunden hat. Also Wir kennen uns ja, kleiner Disclaimer hier an der Stelle, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Wochen, ja, also um nicht zu sagen, ich glaube sogar seit der OMR 20, was war das, 21?
Nee, das war 2022, kann ich da gleich 22, eine Anekdote dazu erzählen, wie das lief, wie wir auf die OMR gekommen sind und wie wir die gestemmt haben übrigens auch, das kann ich dir auch gleich erzählen im Rahmen Binance.
Ja, gerne, weil da hast du mich ja auch eingeladen, da gab es so ein kleines exklusives Treffen, mit Cici, also dem CEO von Binance, was auch total, muss ich sagen, spannend war, da einfach vor Ort zu sein und ihn zu treffen. Ist ja doch eigentlich so ein total normaler Typ. Wenn du jetzt nicht wüsstest, dass er milliardenschwer wäre und was er tut, ja, würde man ihn so, glaube ich, gar nicht wahrnehmen. Also wie ist so deine Wahrnehmung von ihm als dein damaliger CEO? Ich glaube, so der ein oder andere, es gibt ja ganz viele Mythen und ganz viele Erzählungen und ganz viel, was vielleicht auch Media groß macht, ja, zu ihm und rund um ihn. Jetzt war er jetzt auch vor kurzem in den Staaten im Gefängnis. Also da passiert ja um diese Person ganz, ganz viel Kult irgendwie. Wie hast du das damals so wahrgenommen? Und welche Touchpoints hattest du überhaupt mit ihm?
Ich kann halt nur die Einblicke geben aus meiner Zeit. Also den ersten Touchpoint mit CC hatte ich tatsächlich, oder machen wir es mal andersrum. Meine Ansprechpartnerin damals war Helen. Helen war so ein bisschen die rechte Hand aus meiner Wahrnehmung von CC. Und wir hatten uns dann damals dazu entschlossen, auf die OMR zu gehen, um einfach unsere bestehenden Kunden auch mal zu treffen. Mir ist es sehr wichtig, mit den Bestandskunden zu reden. Warum? Die Kunden können dir erstes Feedback geben, direkt von der ersten Frontlinie sozusagen. Was ist gut, was ist schlecht, was müsst ihr verbessern? Was wünschen wir uns eigentlich auf dem domestischen Markt? Und wir sind damals angesprochen worden, da war dann auch schon der neue Head of Marketing für die Binance da. Grüße an Doron Rosenberg, auch wieder aus meinem Netzwerk, wir waren mit eToro bei ihm. Doron, vielleicht so ein Insider, ist jetzt auch bei Bitpanda, Head of Marketing für Deutschland. Und haben uns dazu entschlossen, die OMR zu machen. Und wir waren damals 4 Personen und haben dann zusammen mit den sogenannten Binance Angels, das sind Leute aus der Community, die sehr gerne Binance unterstützen, zu wachsen, aber auch neue Kunden so ein bisschen ihr helfen, sich zu orientieren etc. drum dran, haben da eigentlich innerhalb von 3 Wochen die gesamte OMR geplant und umgesetzt. Das heißt, wir haben 2 Stände bei der OMR gehabt, wir haben den Besuch von CC organisiert, wir haben, ich glaube, jetzt muss ich lügen, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich glaube 25 Zimmer in der Elbphilharmonie in Westin geblockt, haben dann auch noch Zimmer und Karten für die OMR verschenkt, haben innerhalb von 3 Wochen, ich glaube, für fast 5.000 Euro oder 15.000 Euro, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, haben wir Merch, haben wir dann bestellt, gedruckt, nach Hamburg geliefert, teilweise im eigenen Auto. Ich hatte das Auto selber voll mit Roll-Ups, da gibt's Fotos auf LinkedIn und sind da wirklich hier so hemdsärmelig, also wirklich ganz pragmatisch da hoch, haben die Stände aufgebaut. Grüße auch an meine Freunde von Game Over nach Berlin. Die haben mit uns den Stand damals gemacht. Das sind Krypto-Künstler, kommen aus der Graffiti-Szene. Auch nochmal an Kimo, vielen Dank, dass ihr uns da so unterstützt habt. Und haben dann eigentlich so das erste Event gemacht Anfang Mai, wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Und haben dann auch den Besuch von CC organisiert. CC ist damals extra eingeflogen. Meine Wahrnehmung, CC ist sehr, 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 sehr bodenständig. Er war damals, ich glaube, die sechstreichste Person der Welt mit 86 Milliarden geschätztem Vermögen. Ist dann mit seinem Privatjet eingeflogen. Das ist das, was er sich gegönnt hat. Kann ich aber auch verstehen, weil er sehr viel gereist ist. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 2,3 Millionen Kunden in der Dachregion. Und ja, haben dann auf der OMR sehr viel positives Feedback bekommen, auch zu Binance, haben da das ganze Merch innerhalb, glaube ich, von 2 Tagen verteilt und haben da sehr viel wertvolles Feedback mitgenommen und auch verstanden, was wollen die Kunden eigentlich. Die Kunden wollen ein vertrauenswürdiges Unternehmen, ein sicheres Unternehmen, wo sie Kryptos anlegen können, wo sie Kryptos traden können. Und das ist auch, was wir dem Management dann transportiert haben. Haben gesagt, wir brauchen in Deutschland entweder eine Lizenz oder einen Haftungsschirm, so dass Binance jetzt nicht auf dem, sag ich jetzt mal, Graumarkt agiert, sondern um Binance eigentlich regulatorisch compliant zu machen. Und das war dann auch die nächste Stufe, wo wir rangegangen sind. Und um deine Frage nochmal zu beantworten, die initial da war, CC mag sehr gerne Kontakt zu seiner Crew, zu seinem Managern, aber auch zu jedem anderen. Ich habe mit CC auch direkt agiert, zwar nicht dann persönlich im Meeting gesessen, aber wir haben dann ein internes Chatprogramm gehabt, dann konntest du ihn anschreiben, du hast da Antwort von ihm bekommen. Und ich denke, das ist das, was ich an ihm sehr geschätzt habe. Und er hat auch direkt Feedback gegeben. Zum Beispiel bei uns war beim Merch, hat was nicht gepasst, da kam direkt das Feedback, Leute, so geht das nicht. Er ist da wirklich sehr, sehr, sehr...
Sehr detailverliebt, ja.
Ja, nein, nicht detailverliebt, ich denke, hohe Qualität. Es ist ein hohes Maß von Engagement und Initiative gefordert, Selbstinitiative. Ja. Und vor allem auch ein hoher Grad an Perfektion, der wird in Binance oder bei Binance erwartet. Jetzt kannst du das Ganze zwar rumdrehen, ja, Binance hatte regulatorische Probleme, aber ich denke, das ist dem Wachstum geschuldet. Binance ist so explodiert. Guck dir einfach die Credit Suisse an, bei der ich gearbeitet habe. Die haben teilweise jahrelang an Projekten gearbeitet, um die umzusetzen, und Binance hat das innerhalb von Wochen und Monaten gemacht. und dass es da zu Problemen kommen kann. Ich glaube, das ist jedem klar. Ja, und ich denke, Binance war das sehr erfolgreich. Das spreche ich jetzt für die Monate und Wochen nach meiner Zeit dort sehr erfolgreich damit, mit den Regulatoren im Austausch zu stehen, die Probleme zu lösen. Und ich denke, Binance steht stärker da als je zuvor.
Ja, du, gerade auch nach einem FTX-Crash und vielen anderen, sagen wir mal, Börsen, die verschwunden sind, dem man nicht vertrauen konnte. Also ich glaube, wenn Binance eine Sache richtig gemacht hat, dann ist es Fokus auf Security auch zu legen. Security der Funds, das war was ich auch immer wieder bei mir aus der Community höre, wenn es darum geht, was ist denn die beste Exchange, an Anführungsstrichen, wird immer wieder von ganz vielen angeführt, stolen Funds war bis jetzt bei Binance noch nie wirklich ein Thema, ja, und deswegen ist da auch ein sehr hohes Vertrauen einfach auch da. Und klar, sie sind Marktleader, also machen wir uns nichts vor, das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Aspekt für ganz, ganz viele dort in der Szene, ja. Hast du sonst noch irgendwelche coolen Anekdoten oder so, wo du sagen würdest, Mensch, das war so eines meiner Highlights aus meiner Binance-Zeit?
Highlights gab es da viele, wenn ich ganz ehrlich bin. ich denke, mein persönliches Highlight war, dass ich gelernt habe, ich bin ein Typ, ich gebe relativ wenig aus der Hand, ich versuche immer 1000 Bälle in der Luft zu haben, aber ich habe gelernt, Nachhaltigkeit versus Speed, ich habe gelernt, weniger Multitasking, mehr Fokus. Und ich habe auch gelernt, weniger Zugänglichkeit. Ich habe damals bei Binance sehr, sehr viele Meetings, die ich mir hätte sparen können, vor allem auch mit Externen, die einfach hier ein Meeting wollten, weil ich bei Binance war, um selber was für sich zu erreichen. Und ich delegiere da jetzt viel mehr. Da bin ich komplett anders unterwegs. Ich bin jetzt bei einem sehr kleinen Unternehmen, aber da kommen wir ja gleich noch dazu.
Ja, genau. Also das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also sobald man dann prestigeträchtig Binance auf LinkedIn schreibt, dann will wahrscheinlich jeder irgendwas von wem, ja. Das ist auf jeden Fall,
Ich kann dir eine Anekdote erzählen. Ich glaube, jetzt ist es lang genug her. Ja. Wir hatten damals die Chance, Eintracht Frankfurt ist damals durch den Europapokalsieg in die Champions League eingezogen. Und dann war der Amazon-Sponsor für Eintracht Frankfurt 2. Und wir haben gesagt, Mensch, das machen wir. Okay, wir machen das zwar nicht über Binance, sondern wir machen es über Binance Academy. Wir gründen eine Binance Academy GmbH. Wir gehen dann separaten Weg, wir legen da mehr Fokus auf Bildung etc. drum und dran. Das ist so eine Anekdote, wir waren da wirklich zum Vertragsschluss und der Einzige, der uns da dazwischen gegrätscht ist, bevor wir den Ball über die Torlinie bekommen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, war dann die Legal-Abteilung von Eintracht. Also das Sales wollten es machen, wir haben auch das Go bekommen. Ja, insbesondere auch von unserer Seite, von unseren Juristen, weil es halt hieß, okay, es war ein deutscher Verein, ihr habt keine Lizenz, ihr dürft in Deutschland kein Marketing machen, aber es ist ja Champions League, ist ja international, ne?
Genau.
Und das ist so eine Anekdote. Also ich habe das Sachen erlebt. Das ist Wahnsinn. Vor allem, wie schnell das war. Ja, da fliegst du nicht mit Mach 2 oder irgendwas, da fliegst du Mach 10, ja, wie Tom Cruise Top Gun 2 in diesem ist ein Prototypen, ja. Ja. Das ist Wahnsinn, was wir da durchgemacht haben.
Ja. Glaube ich dir, weil man hat natürlich auch, wenn man so ein Projekt baut oder so ein Land aufbaut, natürlich auch ganz andere Budgets zur Verfügung, ganz andere Möglichkeiten. Also das stelle ich mir auch spannend vor. Von daher ist natürlich, man sieht das ja jetzt gerade auch bei Bitpanda, was die Gas geben aktuell im Sportsponsoring, wie viele Spitzensportler die engagieren. Und da sieht man halt einfach, die haben gerade massiv Oberwasser und probieren die Brand sehr, sehr stark zu positionieren.
Da muss ich dich aber abholen. Binance ist sehr restriktiv mit dem Spending, muss ich ganz ehrlich sagen. Binance hat wirklich ein sehr starkes Fundament, aber es wird hier wirklich sehr, sehr stark, also zumindest zu meiner Zeit, drauf geschaut, was sind die KPIs, die durch den Spend, den du tätigst, wirklich zurückkommen. Also das ist wirklich sehr gut gemanagt. Gab da auch eine starke Finance-Abteilung damals, die dann in Europa aufgebaut wurde. Und ich glaube, vielleicht solltest du auch mal mit Doron sprechen, der hat auch eine harte Zeit gehabt. Um seine KPIs zu rechtfertigen. Aber wie gesagt, Binance hat damals sehr viel Geld auch investiert, insgesamt. Aber da wurde wirklich sehr drauf geachtet, dass es effizienter Spend ist. Ich kenne das aus den Investmentbanken, wo ich gearbeitet habe, anders. Da wird zwar auch jeder Euro oder jeder Franken dreimal rumgedreht, aber da ist man ein bisschen spendabler, wenn es darum geht, um Personalkosten, aber auch Entscheidungen herbeizuführen.
Da würde ich gerne mal den Return on Invest und Business Case intern vom Signing von Cristiano Ronaldo sehen. Das ist eines der großen Deals, die Binance da gemacht hat. Aber ich glaube auch die Strahlkraft für gerade diejenigen, die noch nicht im Crypto-Space unterwegs sind oder gerade einsteigen, ist der Trust von Ronaldo natürlich eine ganz wahnsinnige Nummer. Ne? Aber lass uns mal zurückkommen zu dem Thema. Was hast du denn aus der Zeit bei Binance, eToro und den Stationen zuvor so mitgenommen, die du jetzt aktuell in dein neues Projekt mit einbringen kannst?
Ich glaube, da kann man offen drüber reden. Das letzte Projekt war, ich sage jetzt mal, teilweise erfolgreich. Es haben wenig Leute eigentlich mitbekommen, was habe ich gemacht in den letzten anderthalb Jahren. Ich war damals bei der Binance in 22 beim Interview bei Citywire in München und habe mich auf dem Rückweg dann in Nürnberg mit jemandem getroffen, mit dem Marius. Das war der designierte Chef von der FTX in Deutschland. Er sollte die deutsche FTX-Entity aufbauen, haben ein eigenes Krypto-Trading-System aufgebaut, Krypto-Verwahrungssystem, haben auch eine vorläufige Lizenz der BaFin gehabt und haben uns damals in Nürnberg getroffen, weil er gesagt hat, Mensch, will die Binance uns nicht kaufen? Und ich glaube, das war April oder Mai 22. Und das dann haben wir uns getroffen, waren damals im Frankness, das ist ein Restaurant in Nürnberg, da waren wir essen und zwei, drei Bierchen getrunken. Da sage ich, du, ich glaube, die Binance wird euch nicht kaufen im aktuellen Kryptowinter. Die haben einen anderen Fokus. Aber was hältst du davon, wenn ich zu dir komme? Ich komme zu dir und wir bauen institutionellen Krypto-Broker auf. Und zwar mit dem Fokus auf Institutional Clients. Das sind praktisch alles, was Corporates sind, Banken etc., Finanzdienstleister sind. Aber auch Fokus auf Ultra-High-Net-Worth und High-Net-Worth-Individuals, also auf sehr reiche Kunden. Also ein dezidiertes Crypto-Sales-Team dort haben, dezidiertes Relationship-Management haben. Das sind praktisch, sagen wir, die Private-Banker im Krypto-Bereich. Und aber auch das Thema Pay in den Fokus genommen, alles, was Crypto-Pay ist. Und ja, haben dann angefangen, dort auf dem bestehenden System aufzubauen, auf den bestehenden Unternehmensstrukturen aufgebaut. Was einige nicht wissen, wir waren dann auch kurz davor, eine Wertpapierhandelsbank zu kaufen, haben Investments eingesammelt, knapp 1 Million Euro, haben dann ein Advisory Board hingestellt. Und nach 2 Monaten, wo wir da so am Arbeiten waren, kam dann jemand von unserem Aufsichtsrat, AK Advisory Board, zu uns und sagt, Mensch, ein großer Sportwagenhersteller oder der größte Sportwagenhersteller in Europa sucht ein Crypto-Pay. Könnt ihr das nicht parallel noch aufbauen? Und haben dann gegen AAA, gegen die Franzosen gepitcht, haben das Ding gewonnen. Wie gesagt, das weiß kaum einer. Ja, und hatten eigentlich eine Partnerschaft mit dem Schweizer Unternehmen, das aber dann nicht so geklappt hat. Und dann mussten wir innerhalb von 12 Wochen mussten wir Crypto-Pay umsetzen. Dazu auch nochmal vielen Dank an den Viktor Ammer von AmmerPay. Wir haben dann damals für diesen großen Sportwagenhersteller, der ein bisschen weiter südlich von der Schweiz sitzt, im Bereich Mailand, haben wir dann das CryptoPay aufgebaut, haben in Europa knapp 50 Händler angebordet, verschiedene Währungen zur Verfügung gestellt. Ich glaube, es war ja auch in der Presse, man kann sich jetzt ein Auto mit dem schwarzen Pferdchen mit Krypto kaufen. Ich sage den Namen explizit nicht, weil wir damals einen Deal unterschrieben haben, dass wir da ein bisschen unter der Decke bleiben. Oh, war Geschäftsführer davon in CryptoPay, habe da sehr viele Händler auch kennengelernt, von Monaco über Saint-Tropez bis nach Prag und Warschau. Und der Viktor Ammer, dazu nochmal Grüße nach Abu Dhabi,
Grüße ist umgezogen,
hat dann praktisch KitePay übernommen und AmmerPay draus gemacht. Und so wie ich verstanden habe, ich habe Viktor jetzt zwar nur ein paar Mal über WhatsApp gesprochen, Viktor arbeitet da auch an jetzt ganz großen mit Pay, zusammen mit einem großen Chatprogramm, aber da möchte ich nicht zu viel verraten, vor allem auch nichts Falsches erzählen.
Ja. Und aus dieser Können Zeit habe ich ja nochmal gesondert zu einladen.
Du sollst mit Viktor mal einen Podcast machen, das
genau,
ist richtig, ja.
Genau.
Nee, und aus dieser Zeit habe ich eigentlich mitgenommen, wie wichtig es ist, dass es eigentlich auch dezidiert Stablecoins gibt. Bloß bei Stablecoins haben wir zwei Probleme in Europa. Der europäische Markt ist sehr dominiert von US-Dollar-Stablecoins. Das heißt, du hast immer wieder FX dabei, also sprich Foreign Exchange, du hast einen Wechselkurs dabei, womit die Börsen, die Centralized Exchanges oder die Decentralized Exchanges Geld verdienen. Und das andere Problem bei diesen 6 oder 7 Euro Stablecoins, die es jetzt gibt, die haben eigentlich keinen wirklichen USP, weil in Europa, wenn du mit E-Geld bezahlen willst, kannst du mit deiner Kreditkarte bezahlen. Du kannst aber auch mit deiner EC-Karte bezahlen. Warum brauchst du dann Stablecoin? Weil du einen besseren Kurs hast beim Umtausch. Das ist so die Frage, die ich mir gestellt habe. Und habe dann in diesem Zuge dann letztes Jahr auch die Erfinder vom größten Schweizer Franken-Stablecoin kennengelernt, Lucius Meiser, den kannte ich schon vorher, der war Verwaltungsratpräsident von der Bitcoin Swiss. Jan Hörlimann aus der Schweiz und den Cyril Tommen, das ist der Gründer von der DFX Swiss, von der Schweizer Börse. Und hatten damals gesprochen, ob ich zum Franken-Coin gehe. Und haben uns aber dazu entschlossen dann, oder Cyril hat mich angesprochen, gesagt, Mensch, lass uns doch D-Euro machen, den digitalen Euro mit einem Mehrwert. Ja, und das ist das neue Projekt, was wir gerade machen. Wir sind jetzt in der Gründung von der D-Euro Association. Das komplette technische Produkt ist fertig. Der Code ist geauditet. Wir haben einen Audit durch eine Rechtsanwaltskanzlei in der Schweiz wegen MiCA. Das heißt, wir fallen unter die MiCA, dass wir ein Stablecoin sind, aber nicht unter das rechtliche Framework. Und da sind wir gerade am Arbeiten und wollen dann im März eigentlich den großen Launch machen.
Ja. Stablecoin ist ja eh gerade in aller Munde und überall. Also von daher fand ich es auch spannend, dass du gesagt hast, hey, hier bin ich wieder, das ist mein Projekt. Und dann haben wir uns dazu ausgetauscht und ich habe mir heute angeschaut, wie das tagesaktuelle Handelsvolumen ausschaut, ja, auf Stablecoins. Und das ist ja völlig entfernt von Gut und Böse, ja. Also da sind wir bei 90 Milliarden US-Dollar und 76 Milliarden entfallen dabei auf Tether, also USDT. Ja. So, ja. Also ich glaube, wenn man sich den Stablecoin-Markt anschaut und vielleicht fangen wir doch mal an, was sind überhaupt Stablecoins und warum gibt es sie? Ja, vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Worte zu sagen, Michael, um einfach nochmal die Hörer und Hörerinnen abzuholen, die vielleicht Stablecoins noch nicht so tief drin sind.
Mhm. Stablecoin ist eigentlich ganz einfach. Die sogenannte Fiat-Währung, in unserem Währungsbereich dann der Euro, wird digitalisiert und wird mit einem Wert hinterlegt. Dieser Wert kann sein mit Fiat-Reserven oder mit Gold-Reserven, kann aber auch sein mit Digital Assets oder aber durch den Algorithmus gesteuert. Im Endeffekt wird der Kurs, der Euro-Kurs, 1:1 mit dem Stable gespiegelt. Du kannst 1:1 die Währung einsetzen beim Bezahlen oder beim Anlegen. Beim Umtausch fallen meistens Gebühren an. Ja, wenn du Euro oder sagen wir mal Ether oder Bitcoin in Stable tauschst, hast du meistens, nagel mich nicht fest, zwischen 2-0,2% Fees, je nach Anbieter. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes als wie ein digitaler Euro, an dem jetzt auch die Europäische Zentralbank arbeitet. Aber nochmal, der digitale Euro existiert bereits. Das ist das E-Geld, das wir haben, das ja durch die ganzen Zahlungsdienstleister, wie ihr Name auch immer ist, Worldline etc. bereits dargestellt ist. Nur ist es intransparent. Das aktuelle E-Geld, was wir haben, ist intransparent. Es sind Haufen Gebühren drauf für den Händler. Es ist langsam. Es bietet sehr viele Sicherheitslücken. Es ist angreifbar. Deshalb hat man sich dazu entschlossen, vor einigen Jahren dieses Geld auch auf die Blockchain-Technologie, auf Stablecoins zu bringen, um einfach transparent nachzuvollziehen können, was passiert dort, um Sicherheit zu geben. Und ja, wir bei D-Euro legen eigentlich noch einen Pfund drauf. Wir schaffen da noch einige USPs für den Anleger beziehungsweise für denjenigen, der das Geld einsetzt.
Also es ist so grundsätzlich fürs Ökosystem, hat man sich halt damals dann die Frage gestellt, warum gibt's eigentlich nichts, außer Fiat dann im Hintergrund, in das man wieder zurückgewechselt ist, ja. Und es war natürlich aufwendig, dann immer quasi aus dem Bitcoin rein, raus, ja, in wieder Euro zu tauschen und so weiter und so fort. Und dann wurde halt das ganze Thema der Stablecoins maßgeblich durch Tether auch vorangetrieben. Und wie gesagt, die Marktabdeckung zeigt halt ganz klar, dass sie dort Marktführer sind. Und auch wenn du dir die Earnings anschaust, quartalsweise, ja, also die verdienen mit einem sehr, sehr schlanken Team wahnsinnig gutes Geld. Da sprechen wir über mehrere Milliarden in der Flughöhe, in der sie unterwegs sind. Und generell würde ich sagen, der Markt von Stablecoins, da gibt's ja auch echt einige, ja. So, ja. Also ihr begebt euch da in, würde ich sagen, ein sehr, sehr dynamisches Umfeld und auch sehr, sehr kompetitives Umfeld. So, und als User stelle ich mir da so ein Stück weit die Frage, warum gerade jetzt D-Euro? Ja, also warum geht ihr damit jetzt an den Start? Was ist euer Ansatz und wie ist euer Plan?
Du hast die Zahlen ja genannt, was im Stablecoin-Markt aktuell für ein Volumen vorhanden ist. In Europa haben wir knapp 330 Millionen Einwohner, davon sind knapp ca. 70 Millionen Inhaber von Kryptowährungen oder kryptoaffin. Was erwartest du von dem Stablecoin? Du erwartest von dem Stablecoin, oder machen wir es mal anders. Stablecoin ist eigentlich der falsche Ansatz. Wir müssen eigentlich unseren D-Euro-Stablecoin vergleichen mit der Post. Es gibt die Post, du kannst einen Brief auf dem herkömmlichen Weg schreiben, den langen tausend von Leuten an, geht durch die Sortieranlage, wird physisch geschickt. Das ist unser Bargeld, das wir haben. D-Euro ist eigentlich wie eine E-Mail. Wir haben den Code geschrieben dahinter. Der beruht auf der Doktorarbeit von Lucius Meiser an der Zürcher Universität. Und was wollen wir damit erreichen? Wir wollen eigentlich wirklich dem User damit die Unabhängigkeit geben, dass er jederzeit sein Geld in einen Euro-Stablecoin umtauscht, dieses Stablecoin überall einsetzt. Wir nehmen für den Umtausch von jeglichem anderen Stablecoin in den D-Euro keine Gebühren, das ist kostenfrei. Und jetzt kommt das Leckerchen. Unser D-Euro-Stablecoin ist eigentlich mehr wie eine klassische Retail-Bank. du kannst deinen Stablecoin bei uns nehmen, dann die Euro, kannst es bei uns anlegen in ein Saving-Modul, bekommst zwischen 5% Zinsen, ähnlich wie Curve und AB. Mhm. Jetzt kannst du aber natürlich auch sagen, Mensch, ich möchte jetzt meine Bitcoin zum Beispiel nicht umtauschen in die Euro. Aber ich brauche jetzt kurz mal eine Liquidität. Dann kannst du auch zu uns herkommen, kommst bei uns aufs Protokoll, gibst uns zum Beispiel 100.000 Euro in Bitcoin, legst die bei uns hin und sagst, ich brauche jetzt mal 20 oder 25.000 D-Euro. Dann nehmen wir deine Bitcoin als Collateral, ähnlich wie ein Lombard-Kredit. Also wir nehmen das als Sicherheit. Du kannst bis zu 30%, da nagelst du mich jetzt bitte nicht fest, es kommt auch die Person, Risikoklassifizierung etc. rein. Das macht alles das System. Innerhalb von 2 Minuten praktisch hinterlegen und dir direkt D-Euro, klassisches E-Geld, ausbezahlen in dein Wallet und kannst da zum Beispiel um kurzfristigen Liquiditätsengpass oder whatever, kannst du eigentlich damit covern. Wie sind wir drauf gekommen damals? Der Jan Hörlimann damals, der hat eine sehr gute Bekannte in Zürich, die ist milliardenschwer und hat Immobilien. Das Problem ist, wenn du Immobilien hast und brauchst mal kurzfristig mal 1 Million oder 2 Millionen, das ist ein Riesenaufwand, Grundbuchtag etc. Übertragung an die Bank. Und das ist das Problem, das wir mit D-Euro lösen. D-Euro, das gesamte Protokoll, das wird nicht durch uns gemanagt, das ist durch den Code gemanagt. Wir sind diejenigen im Verein. Ja, wir steuern die Governance. Aber die User, die bei uns investiert sind, die auch Governance-Token haben, die steuern das Protokoll. Das heißt, wir sind komplett dezentralisiert. Ich komme auch gleich dazu, wie wir Geld verdienen. Wir sind nicht wie Tesla. Du kannst dann zum Beispiel deine kompletten tokenisierten Anlagewerte, sei es Kryptowährungen, irgendwelche anderen tokenisierten Real-World-Assets, kannst du bei uns hinterlegen. Es gibt einen Wert dazu, der auf der Blockchain im Smart Contract steht und kannst dann direkt dementsprechend dir einen Kredit minten. Das machst du alles selber. Und dadurch, dass wir damit nichts zu tun haben, sondern der Code das macht und das Geld hinterlegt ist, Fiat on and off-ramp die DFX Swiss, eine regulierte Börse in der Schweiz ist, fallen wir zwar als Stablecoin in die Mika rein, sind aber nicht durch die Mika reguliert. Wir sind in der Schweiz, wir sind in Zug ansässig und wir sind komplett in der Schweiz reguliert. Und das machen wir eigentlich anders. So wie eine klassische Bank. Du hast bei der Bank, hast du einen Bankberater, wenn du einen Kredit brauchst, brauchst du 2-3 Wochen und dann ist dein Problem mit der kurzfristigen Liquidität vielleicht eh schon erledigt, aber die Rechnung nicht bezahlt ist. Bei uns ist das innerhalb von Minuten geregelt. Und ich glaube, das ist der USP, den wir geben. Zusätzlich zu der Tatsache, dass du auch in DEPS, also in den Governance Token investieren kannst, um dann auch maßgeblich das Protokoll weiterzuentwickeln und weiter zu formeln, ähnlich auch wie es Bitcoin macht.
Und das ganze Thema Real World Assets wird ja auch sehr, 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 sehr heiß gekocht. Ja, BlackRock ist ja auch einer derjenigen, nachdem sie dann entschieden haben, dass Bitcoin jetzt doch was Gutes ist, ja, nach dem Sinneswandel von Larry Fink, ist ja das nächste große Thema, wie tokenisieren wir die Welt? Also wenn wir das Beispiel von dir eben nochmal nehmen, ja, das ist vielleicht ein Real-World-Problem, aber ist das wirklich der Use-Case Nummer 1 dann am Ende oder wo seht ihr euch in der Anwendung tatsächlich mit eurem Projekt, wo ist euer Sweet-Spot aus deiner Sicht?
Ja, ich sag's immer so, was wir eigentlich haben, der Sweet Spot ist die Dezentralität. Bei der Bank trifft immer der Mensch die Entscheidung. Kriegst du einen Kredit oder wie viel Prozent kriegst du im Saving-Modul? Das ist genauso, wie viel Geld kannst du tauschen, wie viel Geld kannst du anlegen, umlegen etc. drum dran. Damit haben wir nichts zu tun, das macht alles der Code. Bei einem klassischen Stablecoin, die nutzen auch immer sogenannte Oracle, sprich externe Databases, um den Wert festzulegen, um die Schwankung festzulegen. Das haben wir alles nicht, weil wir 1:1 sind. Alles, was Geld da ist, liegt da. Das nutzen wir nicht. Wir arbeiten nicht damit. Alles, was hinterlegt ist an Real World Assets, nutzen wir nicht. Es liegt da, es ist das Collateral. Der Sweet Spot, den wir wirklich haben, wir verdienen Geld, bin ich ganz ehrlich, durch den Zins vom Kredit. Wir verdienen Geld, wenn du deinen Stable dann tauschst in irgendeine andere Währung, Kryptowährung oder in Euro oder in eine andere Währung oder was wir dann in Zukunft auch anbieten werden, sind Währungspaare, weil du hast ja gefragt, wo geht unsere Reise hin? Ja? Und von daher sind wir
das
eigentlich...
Das heißt, ihr seid... Sorry, sag ruhig.
Ja, nee, sag ruhig.
Ja, also ihr seid am Ende auch ein kryptobesicherter Stablecoin, wo ich mein Bitcoin bei euch hinterlegen kann und im Tauschwert gibt's dann irgendwo wahrscheinlich ein Tauschverhältnis dahinter, ich dann D-Euro dafür bekomme. Ja, genau, genauso wie
Euro,
es jetzt.
Es gibt keine zentrale Instanz, die das genehmigt oder nicht genehmigt, sondern der Code genehmigt das. Er schaut sich den Wert an. Es wird alles sauber hinterlegt. Du siehst, wo gehen deine Assets hin. Du kannst deine Assets dann oder deine D-Euro, die du dir selber mindest, direkt in deine Wallet abziehen und bezahlst dann daraufhin auch deine Kreditsumme und deine Zinsen zurück und dann bekommst du dann dementsprechend auch deine Assets zurück. Das Ganze sitzt in der Schweiz, liegt in der Schweiz, nicht im Ausland, ist reguliert. Es gibt keine zentrale Kontrolle, wir haben keine Oracle-Risiken, das heißt, unsere Architektur funktioniert ohne externe Price-Sheets. Das ist alles im Code drin. Wir haben eine echte Dezentralität. Nutzer können den Stablecoin selber minten und verwalten. Macht alles der Code mit den Nutzern. Wir sind Mika-konform dadurch, dass wir so entwickelt worden sind, dass der Coin zwar der Mika entspricht, aber wir selber dezentral sind. Und wie ich bereits gesagt habe, wir haben den ersten starken Partner, Cyril Tommen, der Mitgründer vom D-Euro, der ist CEO, Gründer von der DFX Swiss. Und ich möchte noch nicht zu viel verraten. Ich möchte auch ein paar Leute überraschen im Stablecoin-Umfeld. Wir arbeiten gerade an wirklich großen Partnerschaften auch mit großen Unternehmen, um da möglichst schnell D-Euro zu etablieren. Unser Ziel ist es, wenn ich das noch ausführen darf, in den nächsten 12 Monaten nach Liquidität der größte Stablecoin zu werden. Wir fahren auch gerade eine Investmentrunde. Und zwar Investment nicht in die operativen Kosten. Also wir sind komplett gecovert. Wir haben genug Investments, dass meine Personalkosten, die Personalkosten, wir haben das Marketing, alles, was wir tun, das ist bezahlt. Ist genug Runway da. Wir suchen aber jetzt Investments von Investoren, die in den Governance-Token investieren, um uns helfen wollen, die Liquidität zu stärken, den Stablecoin nach Liquidität wirklich den größten Stablecoin in Europa zu machen bis Ende des Jahres.
Ja. Weil das ist auch immer so ein Thema, was man liest und was auch immer so ein bisschen bezweifelt wird, wenn man schaut, wie viel Milliarden da bei Tether über den Tisch gehen, dass es auch wirklich 1:1 Dollar gedeckt ist. Ja, weil
richtig,
um das vielleicht nochmal so ein Stück weit hier aufzugreifen und nochmal zu erklären für die Hörerinnen und Hörer, es ist halt einfach so, dass die Fiat-besicherten Stablecoins halt 1:1 besichert sind. Das heißt, der Tether gibt
sollen.
Ein
sein sollen. Sein sollen ist vielleicht das Bessere.
Sollen, genau, ja, genau,
bessere
richtig. Ja, genau. Also das heißt, die geben ein USDT raus und irgendwo wird auf eine Bank dein Euro, den du, beziehungsweise dein US-Dollar, den du jetzt getauscht hast, dann hinterlegt. So. Und da ist halt die große Frage, wo, bei welchen Banken haben sie diese Milliarden geparkt? Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, fällt das Ding vielleicht auch irgendwann mal zusammen? Ja, welche Risiken sind damit verbunden? Das wäre natürlich fatal, wenn das so wäre. Ich weiß nicht, ob du USDT und Tether mehr Background-Informationen hast, aber ja, es wird immer so ein Stück weit angezweifelt, liegen die Milliarden wirklich irgendwo bei Banken gegengesichert 1:1 oder wird da auch ein bisschen, sagen wir mal, mit Geldern getrickst? I don't know, aber das ist zumindest immer so der Rumor, ja, der im Raum steht und der auch immer mal wieder in Foren auftaucht und diskutiert wird.
Ja, du musst es halt so sehen. Also ich will jetzt hier keine schwarze Schafe an die Wand malen oder irgendwas, aber wie verdient eine Bank Geld? Eine Bank verdient Geld, indem sie 1 Euro nimmt und bis zu 10 Euro von der Zentralbank bekommt, ja, die sie wieder verleihen etc. kann. Wie verdient Stablecoin Geld nur durch die Umtauschgebühren, wenn er riesengroß ist, glaube ich nicht. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich will jetzt hier wirklich gar kein Blackmailing oder irgendwas machen. Lass doch einfach mal 70 Milliarden bei Tesla abziehen, dann sehen wir, was passiert. Ich habe da meine eigene Meinung dazu. Und deswegen nochmal, deswegen haben wir uns da Gedanken drüber gemacht. Der Code ist vollkommen transparent, die User können sehen, wo ihr Geld liegt, die Bücher werden geordnet, weil ich glaube, das ist genau das, was ein Euro-Stablecoin ausmacht. Er ist sicher, du hast einen Mehrwert, du siehst, wo das Geld liegt oder die Anlagewerte liegen und es muss 1:1 besichert sein. Möchte übrigens auch die Mika. Und ich frage mich, wie die ganzen Euro-Stablecoins, die jetzt da kommen, unter der Mika, wie die Geld verdienen, weil wie gesagt, die haben diese USPs nicht. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir heute mal drüber reden. Wir gehen in 2 Wochen an den Marktstart. Ich glaube, die Konkurrenz wird in 2 Wochen kein Savings- und kein Loan-Modul haben, also kein Spar- und kein Kreditmodul. Deswegen haben wir denen einfach ein bisschen was im Voraus. Und wir haben ein starkes Team im Hintergrund. Wenn du möchtest, können wir auch nochmal da drüber reden, was die Personalien sind. Ein starkes Advisory Board. Und wir werden jetzt auch ganz viel versuchen, Education, sprich Erfahrungswerte aus dem Coin-Market, aus dem Stablecoin-Market auch zu transportieren. Wir sind auf einigen Events unterwegs, die nächsten 6 bis 12 Monate, wo wir dann auch zeigen möchten, was ist denn wirklich der Vorteil von D-Euro gegenüber den anderen Playern am Markt.
Ja, okay. Das Thema Sicherheit, was du eben gerade angesprochen hast, das heißt, kannst du da so ein bisschen den Mechanismus erklären, wie D-Euro quasi einen stabilen Wert gegenüber dem Euro hält? Also das ist ja immer quasi die Kunst, den bestenfalls 1:1 zu halten. Klar, manchmal sind 97 Cent mal 98 mal 96, aber verglichen mit restlichen Kryptowerten ist ja da eine sehr, sehr hohe Stabilität da. Kannst du da so ein bisschen was zu erzählen?
Also generell ist unser Ziel 1:1 zu sein. Ja, es kann natürlich sein, wenn jetzt sehr viel Volumen drauf ist, durch den Arbitragehandel etc., dass wir mal kurzfristig 89 Cent oder irgendwas sind, dann als normaler User wechsle ich halt dann. Ja. es ist so, dass börseninstitutionelle Investoren und auch große DeFi-Player können am Markt die Euro sehr günstig kaufen und an die Emittenten dann dementsprechend an uns zurückgeben. Ja, dann kriegen wir halt dann 1 Euro oder kriegen die 1 Euro. Dadurch passiert es halt, dass die Euro aus dem Markt verschwindet. Ja, und das muss halt alles gesteuert werden. Das steuert aber der Code. Der Code versucht permanent auszugleichen und dementsprechend, wenn dementsprechend so große Marktschwankungen sind, dann erlaubt der Code aber auch keine Verkäufe oder Einkäufe dann dementsprechend. Das Weitere, was wir halt da machen, ist auch Erhöhung der Stability Fees, dass wir dann Zinssätze für das Minden, also sprich für den Umtausch dann erhöhen etc. drum dran, um dann ein bisschen gegenzusteuern. Und wie gesagt, die Erfahrung, die wir jetzt haben, ist, wir fangen jetzt erstmal klein an. Also wir wollen jetzt keine großen Investmentfonds oder BlackRock, wie du gesagt hast, bedienen, die jetzt mit 250 Millionen um die Ecke kommen. Das können wir nicht. Das ist einfach so. Aber wir wollen schon in den zwei- oder dreistelligen Bereich von der Liquidität wachsen bis zum Ende des Jahres. Aber generell, so wie du es gesagt hast, dadurch, dass wir wirklich nur reelle Anlagewerte, sprich entweder Fiat, Metalle, also sprich tokenisierte Metalle oder aber auch tokenisierte Anlagewerte nehmen und Kryptos, ist das immer 1:1 gecovert. Die Liquidität kriegen wir auch von den verschiedenen dann Liquidity Bridges.
Ja, okay. Wie siehst du denn den Haupteinsatz von euch? Also mit welchen Partnern wollt ihr oder wo seht ihr euch? Also seht ihr euch eher im Payment-Bereich oder mehr im DeFi-Bereich? Das heißt, wo geht so die, sagen wir mal, vielleicht auch partnerschaftliche Reise hin, auch wenn du da vielleicht noch nicht zu viel verraten willst, aber wo siehst du Deoro dort dann am besten platziert aus deiner Sicht?
Also wir haben eigentlich drei Funktionen. Das erste sind Zahlungen. Da kann ich vielleicht mal ein bisschen Sneak Preview geben. Mein Mitgründer der Sorrel ist morgen bei Spar. Spar ist ehemals Tengelmann Deutschland, bei Spar in der Schweiz. Da wird Frankencoin jetzt in Zukunft, also unser Schwesterprotokoll, akzeptiert werden als Zahlung. Also Zahlung ist ein großer Punkt. Wir möchten bei Zahlungsanbietern rein, möchten dort D-Euro als Alternative zum normalen Euro oder als Alternative zu Bitcoin und Ether platzieren. Wir wollen natürlich auch an dezentrale Finanzanwendungen herantreten, sprich in DeFi-Protokollen die Euro für Kreditvergaben, Liquiditätspool und andere Finanzdienstleistungen nutzbar machen. Und das Dritte ist als Investition. Ja, Stablecoin-Markt bietet halt die Möglichkeit, dass man Vermögenswerte in jeglicher digitalen Form dann an den Euro koppelt über unser Produkt, um das Risiko der Volatilität dann dementsprechend zu senken. Ja, da investierst du praktisch in D-Euro kurzfristig, tauschst dann wieder in Bitcoin, wenn du kurzfristig dich mal absichern willst, weil enorme Schwankungen da sind. Und du halt nicht den Euro umtauschen willst, wo du enorme Gebühren hast.
Ja, jetzt ist tatsächlich verstanden soweit. Jetzt ist das Thema CBDCs, ja, also Zentralbank Digitalwährung, ja, also der digitale Euro von der Zentralbank, von der EZB, wo sie ja auch angeblich dran arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie da der Stand tatsächlich ist. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie einen aktuellen Stand zu dem Thema hast, aber wie siehst du das? Weil ich meine, jetzt fahrt ihr einen dezentralen Ansatz, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass im großen Turm in Frankfurt das dem einen oder anderen nicht ganz so gefällt, ja, auch mit der Politik, die sie dort dementsprechend durchdrücken wollen. Wie siehst du so diese Gegensätzlichkeit oder gibt es da Synergien dazwischen oder wirst du sagen, okay, nee, das eine ist halt das Zentrale und das wird einen zentralen Markt oder Player in dem Bereich bedienen und wir sind halt quasi der Gegenentwurf, ja, genauso wie es dementsprechend zentralisierte Exchanges und dezentrale Exchanges gibt, ja, vom Modell her. Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
Also ich denke, CBDC ist ein logischer Schritt aufgrund der Entwicklungen, die wir die letzten Jahre gesehen haben, dass immer mehr User in digitale Werte, sprich in Blockchain-basierte Werte investieren. Also ich denke, CBDC ist eine Ergänzung am Markt, ja, um die Akzeptanz digitaler Zahlungen, insbesondere auch von nicht so kryptoaffinen Menschen zu stärken oder zu fördern. Konkretes Beispiel, meine Mutter, die hat keine Ahnung von Bitcoin und Ethereum, würde nie investieren, würde wahrscheinlich auch in die Euro nicht investieren, weil sie es nicht versteht, auch nicht verstehen will, die hat schon Probleme mit WhatsApp, obwohl meine Mutter eigentlich relativ fit ist. Aber ich denke, man muss halt die Leute so langsam in die Richtung bringen, um zu sagen, okay, wir haben den Wandel und es geht auf die Blockchain und die Blockchain ist ein sicheres Modell, ist ein transparentes Modell. Das einzige Problem, das ich bei CBDC sehe, sind, die können durch regulatorische Maßnahmen beschränkt werden, eingeschränkt werden, kurzfristig nicht verfügbar sein oder irgendwie einfach auch, sie sind halt fremdgesteuert. Ja, wohingegen dann halt wir als DeFi, als privates DeFi-Protokoll dementsprechend, wir sind nicht fremdgesteuert, sondern bei uns entscheidet derjenige, der Governance-Token hält, sprich die Mehrheit der User, wie wird das Protokoll weiterentwickelt, treffen wir Einschränkungen, treffen wir nicht Einschränkungen. Das heißt, we give power to the people.
Ja.
Bei dem CBDC, you give power to the central bank.
Ja,
und genau. Wie gesagt, wir sind dezentral, bei uns gibt es keine wir haben eine Zensurresistenz, es gibt eine globale Verfügbarkeit, ja. ECB wieder mit anderen Zentralbanken, wie sie sich gefunden haben. Ich möchte nicht schlecht über die ECB reden. Ich unterhalte mich auch regelmäßig mit jemandem von der ECB. Grüße gehen raus an die Dame, die weiß, wer es ist. Ich möchte den Namen jetzt hier nicht droppen. Und ich glaube, die haben ein starkes Team, aber ich glaube, CBDCs, auch insbesondere der Euro, die brauchen noch ein bisschen. Was ich aber verraten darf, habe ich auch heute erst so ein bisschen einfliegen lassen. Wir haben heute ein sehr gutes Gespräch gehabt mit einem Veranstalter von einem Event in Bratislava, also die ETH Bratislava. Und wir haben heute auch zwei Zusagen bekommen, dass wir zwei domestische Zentralbanken aus Osteuropa dort treffen und den D-Euro dort vorstellen dürfen, um zu zeigen, einfach, was kann das Ding und ist das nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, mal von der nationale Zentralbank so ein paar USPs dann auch zu übernehmen oder wie funktioniert das Ganze eigentlich? Also Zentralbanken generell sind sehr aufgeschlossen, um zu verstehen, was geht am Markt, wie kann man vielleicht auch den ganzen Markt effektivieren und ich meine, auch für eine Bank, das Vergabemodell ist total veraltet, ja.
Ja, klar.
Warum braucht das 3-4 Tage? Ganz konkretes Beispiel, du hast ihn gerade kennengelernt, mein Kollege, der hier ist, der ist selbstständig, die nehmen jetzt einen Unternehmerkredit auf, die tun seit 3 Monaten rum. Das ist unglaublich. Das ist halt unglaublich.
Ja, du, also dass Stablecoins ihre Berechtigung haben, ja, und auch quasi, wenn du dir das Bankensystem anschaust, wenn ich ans andere Ende der Welt Geld versenden möchte, ja, das ist der einfachste Case. Dann muss ich halt mehrere Tage drauf warten. Mehrere Zwischenhändler nehmen sich ihre Gebühr weg. Und ja, warum? Warum im heutigen Zeitalter, wo wir alle Möglichkeiten eigentlich haben, um innerhalb von Sekunden von A nach B Geld zu transferieren? Also das ist so, wo ich mir auch immer wieder die Frage stelle, warum? Selbst JP Morgan macht das mit ihrem internen Verrechnungssystem. Die haben ja so einen internen Coin, den sie lanciert haben, genau für diese Finanzierung, ja, dass sie sagen, pass auf, wir transferieren jetzt schnell an eine Subsidiary irgendwo am Ende der Welt 3 Millionen hin und her und wir müssen gar nicht auf Banken warten, ja, also das ist natürlich super, super Use Case und das ist, glaube ich, auch mit einer, weil wir reden ja immer darüber, wo sind die Use Cases im Web 3, ja, so, da hatten wir NFTs, da hatten wir Themen, die jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ja.
Die schwierig waren, schwierig umzusetzen, sind schwierig greifbar sind, aber ich bin bei dir und ich sage dir auch, warum das so ist. Banken existieren seit Jahrhunderten, Banken sind groß, also generell, ich bin nicht gegen Banken, ich bin in der Bank groß geworden. Ich habe auch gesehen, wie eine Bank sehr effizient werden kann. Du siehst die Commerzbank, die hat sich wieder auf die Beine gestellt, nach dem großen Problem mit der Übernahme der Dresdner Bank. Ich bin auch der Meinung, die Credit Suisse hätte nicht übernommen werden sollen, weil die Credit Suisse eigentlich gut kapitalisiert war. Das Problem war aber die schlechte negative Presse, warum so viel Geld abgezogen wurde. Und auch die Credit Suisse unterlag eigentlich einer ständigen Transformation, aber warum nehmen die Banken die Zahlungsdienstleister Geld? Ja, ganz einfach. Da arbeiten auch Leute und die wollen auch essen. Und deswegen sind die Gebühren da. Ja, und wir leben in einer permanenten Transformation. Das heißt, das Banking-System muss sich verschlanken, effizienter werden. Und deswegen ist halt auch die Gefahr da aktuell für die Banken, dass man sagt, okay, man verschärft den Trend mit Blockchain, weil man halt einfach die Kosten jetzt dann nicht covern kann, sag ich jetzt mal. Man braucht halt auch gewisse Einnahmen.
Ja, also ich meine ja grundsätzlich, also Stablecoin ist ja so, das wäre das ursprünglichste Modell gewesen, was man als Bank, wenn man sich mit Blockchain und Krypto auseinandersetzt, hätte einfach direkt schnappen können, ja. Wenn du siehst, was da für riesige Potenziale sind, weil ich meine, du hast Zugriff auf die Gelder, du hast die Möglichkeiten und kannst das System ja im Hintergrund füttern und den Nutzern da dran auch noch die Anleger damit dran partizipieren lassen, ja. So andere, sagen wir mal, Investmentmodelle anzubieten, zu sagen, hier, legt euer Geld hier rein, ihr kriegt da X%, ja, und wir vergeben es als Stablecoin. Also du kannst ja da super, super als Bank mit deinem Kerngeschäft, ja, kannst du ja super damit spielen. Deswegen hat mich das immer gewundert, warum nicht. Aber ich glaube, da war auch zu viel Angst, zu viel, ja, Unsicherheit auch da. Und dann, zack, sind einige an den Banken vorbeigezogen und das jetzt auch noch aufzuholen, ist natürlich super, super challenging, ja.
Nur, man muss auch sagen, die Anfänge von Krypto und Blockchain waren ja auch komplex. Es ist ja nicht so wie heute. Ja. Es gibt einen Krypto-Nerd-Podcast, es gibt Leute, Grüße gehen raus an Alireza Siyadat, einen meiner besten Freunde, die permanent Aufklärungsarbeit leisten. Ich spreche meistens Englisch, nicht Deutsch, die auch so ein bisschen, Erziehung ist das falsche Wort, so ein bisschen auch Education geben, wie funktioniert alles. Das gab's halt am Anfang nicht. Und wenn du jetzt als Bank da sitzt und sagst, okay, wir machen jetzt mal so einen Testballon, wir geben jetzt mal 5 Millionen, dann hast halt auch einige am Tisch sitzen, gehen die 5 Millionen in die falsche Richtung. Aber Ich als Bank persönlich hätte mir gesagt, was ist denn mein Kernbusinessmodell? Mein Kernbusinessmodell ist doch, ich möchte doch Kredite vergeben, zum Beispiel für den Häuslebauer, ja, oder für jemanden, der eine Wohnung kauft. Dann ist das Erste für mich, okay, was kann ich da digitalisieren, den gesamten Prozess? Das heißt, ich muss das gesamte Grundbuch, die Kreditverschreibung etc., muss ich auf die Blockchain, den Smart Contract bringen. Du hast alle Informationen dran, es kann kurz geprüft werden, der Kredit wird freigegeben, wird ausbezahlt digital. Das ist doch ein ganz, ganz einfaches Geschäftsmodell. Bringst du das auf die Blockchain, setzt das relativ kurz um, kannst du den Kosten senken, kannst sogar 75% deiner Belegschaft für andere Projekte, sage ich jetzt mal, nutzen oder halt dementsprechend in die Frühpensionierung schicken. Ja. Weil nochmal, alles digital zu haben, aus dem Grundbuch, aus den Registern etc., mit den Notaren zusammen, wenn man sowas frühzeitig umgesetzt hätte, als führende Bank in Deutschland, ja, dann könntest du jetzt da hingehen, morgen könntest sagen, ja, guck mal, das sind meine 10 Millionen Bitcoin, ich möchte mir gerne eine Wohnung in Frankfurt kaufen, im Grand Tower für 15 Millionen, könnt ihr mir 5 Millionen Kredit finanzieren, ja, schick rüber, innerhalb von 3 Tagen sind alle Unterlagen da, Vertrag unterschrieben. Das ist so ein bisschen so der Traumstatus, den man erreichen sollte, aber ich weiß halt selber manchmal nicht, woran manche Leute arbeiten, wobei man aber auch sagen muss, und da möchte ich die Banken in Schutz nehmen, ich habe es selber erlebt, nach der Finanzkrise 2008 ist halt auch von der Politik sehr viel auf den Banken rumgehauen worden. Es ist auf der Aufsicht rumgehauen worden, auch nach Wirecard. Und man hat halt den Banken weniger Möglichkeiten gegeben, in Investitionen zu investieren, als vielmehr zu investieren in Regulatorik. Ja? Große Apparate an Geldwäsche, Risiko etc. aufzubauen. Ja, ist richtig, aber man hätte halt vielleicht die Waage halten sollen und den Banken auch die Möglichkeit geben sollen, weiter ihre Innovation zu fördern, um dem Kunden eigentlich dann mehr Innovation zu geben. Aber, und sorry,
das war ich glaube, das ist ja immer so, dass, ne, Innovation versus Regulatorik, das ist ja immer so diese Herausforderung, die wir im europäischen Raum haben. Wir sehen es jetzt auch mit Mika generell, ja, ich hatte jetzt vor kurzem einen Podcast mit Markus Huyara von Greenfeed Capital, wo wir auch drüber gesprochen haben, ist denn Deutschland überhaupt noch ein attraktives Umfeld für Kryptounternehmen, Krypto-Startups, sich hier anzusiedeln, hier ihr Business aufzubauen? Ja oder nein, ja, wenn wir gucken, das Startup-Umfeld in Berlin, dieses Ökosystem in Berlin, was es da mal gab, 2013, 14, ja, wo eigentlich so die ETH-Hochburg war, also Ethereum-Entwickler noch und nöcher, und ich glaube, daraus ist halt, da sind viele coole Unternehmen entstanden und viele Top-Leute da aus dieser Riege hervorgegangen, aber was man daraus gemacht hat und wie man vielleicht auch Dinge kaputt reguliert hat und Innovation hat sterben lassen in dem Moment, also ich glaube, da haben wir so ein bisschen so das deutsche Silicon Valley an der Stelle krepieren lassen, ja, im Krypto-Kontext. Weil ich glaube, das Talent war da, die Möglichkeiten wären da gewesen. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist so ein bisschen so meine Einschätzung der
Thematik. Ich muss da jetzt ein wenig aufpassen, was ich sage, ne? Also ich habe über Berlin habe ich so meine eigene Meinung, insbesondere was im Bundestag passiert. Ja. Wenn es ein halbes Jahr dauert, bis du eine Umsatzsteuer, die für dein Unternehmen bekommst, oder die ersten, die bei dir anklopfen, bevor du überhaupt 1 Euro verdient hast, die IHK und andere sind, du erstmal knapp 5.000 Euro Ausgaben hast, dann überlege ich mir als Jungunternehmer aus dem Ausland natürlich auch, bleibe ich hier in Deutschland oder gehe ich woanders hin? Und das nächste Thema ist halt ganz einfach auch, man hätte halt frühzeitig in der Politik mal fördern können. Ich meine, da wird ja immer viel über Blockchain und sowas diskutiert. Ich habe das ja einmal mitbekommen, aber ich gebe mir das nimmer. Dann hätte ich halt mal einen Testballon gemacht und hätte einfach mal, so wie es auch in Mittweida ist, Mittweida ist eine Blockchain-Region, die Hochschule Mittweida macht ja sehr viel, hätte ich halt gesagt, okay, siedelt euch dort an, wir machen mal 2, 3 Testballons, ihr bekommt Steuerfreiheit, bekommt Steuerreduzierung, ihr bekommt Subventionen, Investitionen, wir stellen da 2, 3, 4 Gebäude hin. Ja, lass es mal 100 Millionen sein, die mal investiert worden wären vor 10 Jahren. Da würden jetzt Milliarden verdient werden. Aber
wahrscheinlich,
man hat halt Budgets, sorry, wenn ich das jetzt so sage, ja, und das ist so eine, so, das ist schon ausgeleitet. Man hat Budgets für Radwege in Peru, ein paar Millionen, aber man hat kein Budget, um die Investitionen, um die Innovation zu fördern. Und wie gesagt, ich habe selber 2 kleine Töchter und ich das sehe, was in der Schule auf dem Lehrplan ist, da wird mir schlecht. Ich habe es auch viel im Ausland studiert, ich habe es eingangs nicht gesagt, ich habe 3 Studiengänge, also ich habe Banking Finance studiert, ich war Stipendiat der Dieter-Schwarz-Stiftung, an der GGS Heilbronn, was jetzt die TU München ist, und ich habe einen Studiengang in Oxford gemacht. Wenn ich da ins Angelsächsische-System schaue, da wird ganz anders unterrichtet. Und zwar, da wird unterrichtet, dass du Transferleistung erbringen musst. Bei uns wird unterrichtet, hier lern, was in den Büchern steht, schreib's 1, 2, 1 hin, da hast du eine gute Note, aber da hast du keinen Transfer.
Ja, genau.
Ja, und das ist,
genau.
Aber ich sag, das ist
also ein anderes Thema. Ich glaube, Politik und Schulsystem anfangen.
Das sollten wir lassen. Genau. Ich hoffe, dass der Aufschwung wieder kommt. Und ich wünsche es auch den nachfolgenden Generationen, weil das Potenzial ist da. Ich glaube, wir haben gute Leute in Deutschland.
Definitiv.
Und wir müssen jetzt halt einfach in den richtigen Weg einschlagen.
Ja, ich glaube schon, dass wir in Deutschland die richtigen Talents haben. Aber wir müssen halt schauen, wie halten wir sie, wie bringen wir sie in die richtigen Projekte. Weil es bringt uns halt auch nichts, wenn die meisten Leute dann in Projekten in den Staaten arbeiten oder in Projekten in vielleicht Middle East arbeiten, etc. pp. Ja. Solange sie noch hier wohnen, bringt uns das schon was. Ja, dann gibt es Einkommensteuer. Aber die meisten tun das halt leider nicht. Und dementsprechend, ja, ist das natürlich fürs Gesamtsystem nicht unbedingt förderlich. Aber lass uns mal so von dieser, sagen wir mal, Meta-Ebene wieder runterkommen und mal wieder zu dem Thema. Also grundsätzlich, ich glaube, Stablecoins ist ein wahnsinniger Killer-Use-Case für das gesamte Blockchain- und Krypto-Thema. Man sieht da eine Menge Bewegung. Es kommen viele neue Projekte dort jetzt raus. Auch im Euro-Raum passiert da sehr, sehr viel. Ich habe da noch jemanden im Blick, die auch an einem, sagen wir mal, Euro-Stablecoin arbeiten. Da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr im Hintergrund, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Deswegen finde ich es immer spannend, einfach auch mal zu zeigen, was gibt es einfach für Kontrast da draußen. Ja, die Welt ist nicht schwarz und weiß, die Welt ist irgendwie bunt. Das ist auch gut so. Und so ist es auch im Krypto-Ökosystem, so dass man dort sieht, okay, es gibt dezentrale Stablecoins, es gibt zentrale, es gibt Fiat-gedeckte, Krypto-gedeckte, algorithmische. Also da gibt es ganz, ganz viele Ausprägungen. Und deswegen auch immer ganz, ganz wichtig, setzt euch mit den Themen da draußen einfach auseinander und schaut, was ist für euch die beste Lösung. Ja, also macht euch da echt schlau, setzt euch damit auseinander und probiert es für euch zu verstehen. Ja, und das ist auch immer das, wo wir sagen, das probieren wir zumindest so ein Stück weit in diesem kurzen Ausschnitt, in diesem kurzen Podcast, der meist nicht länger als eine Stunde ist, aber wenn ich hier so auf die Uhr schaue, Micha, ich glaube, wir werden ein kleines bisschen länger, aber nicht ganz so lange. Also das ist mir einfach nur immer wichtig, rüber zu bringen an der Stelle. Aber lass uns doch mal so ein bisschen Richtung Abschluss kommen. Was siehst du denn so, du hast uns schon grob gesagt, wo wollt ihr hin, wo geht die Reise hin, aber wo siehst du so die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren für das ganze Thema Stablecoins und was sind vielleicht auch so eure langfristigen Ziele mit DEORO? Das hast du auch schon mal anklingen lassen, aber vielleicht nochmal so als kleine Summary.
Du, ganz wichtig ist die Regulierung, auch in Mika. Die dezentralen Stablecoins sind so ein bisschen ausgeklammert in der Mika, nicht richtig erfasst. Mhm. Da ist es ganz wichtig, dass jetzt auch wir als DEORO mit am Tisch sitzen oder versuchen am Tisch zu sitzen, um eigentlich zu erläutern, was tun wir, wie funktioniert es, warum ist es sicher. Kleines Sneak Preview, wir haben uns da jemanden im Advisory Board eingekauft, der ist einer der führenden digitalen Euro-Experten. Ich möchte noch nicht sagen, wer es ist, weil wir wollen es erst im März announcen, aber er ist eine Persönlichkeit aus der Forschung, eine Persönlichkeit, der damals mit dem Philipp Sand oder mit dem Professor, also ich sag Philipp, weil Philipp ein Freund, sehr viel gemacht hat. Regulierung ist eine der Herausforderungen, die wir auch im dezentralisierten Stablecoin-Markt sehen. Das andere Problem hast du bereits angesprochen, das Marktrisiko und das Reserve-Management. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Stablecoin kippt und nicht ausbezahlt, weil es wird dann Impact auf alle Teilnehmer haben, so wie damals 2022 der Kryptowinter mit der STX. Es wird einen Klassenkampf geben, um dieses alte Wort mal aufzugreifen, Dezentralisierung versus Zentralisierung. US-Stablecoins versus Euro-Stablecoins. Ein ganz großer Punkt ist, der Stablecoin muss akzeptiert und genutzt werden durch die Nutzer. Und das versuchen wir halt zu erreichen mit der Usability. Dadurch, dass wir sagen, bei uns kannst du sparen, bei uns kannst du den Kredit ziehen, bei uns kannst du komplett sicher dein Geld ablegen. Weiteres Thema ist einfach Sicherheitsrisiko und Hacking. Ich persönlich würde mir dreimal überlegen, ob ich einen Stablecoin kaufe, der irgendwo, keine Ahnung, in den Bahamas ansässig ist oder also wie gesagt, ich möchte jetzt keinen Stablecoin schlecht reden. Oder der wirklich mit dem Team gebackt ist, von erfahrenen Persönlichkeiten, die auch ansässig sind in dem Land, in dem Kontinent, wo der Stablecoin angeboten sind, weil es ist was ganz was anderes, ob ich jetzt irgendwo sitze und habe die Möglichkeit, auf alles zuzugreifen, mir das zu greifen, oder ob das Team vor Ort ist, die Familien dort leben, wo man selber was zu verlieren hat. Und was wir zu verlieren haben bei uns im Team, ist unser Ruf, den möchten wir auf gar keinen Fall verlieren. Wir möchten einfach ein Produkt schaffen, was wirklich auch den Usern und eigentlich dem gesamten Markt hilft.
Jetzt geht ihr wann genau online, Michael? Wann geht die Reise los? März, hattest
wir
du
gehen,
jetzt gesagt bei
wir,
euch?
Wir gehen zum März los. Die offizielle Präsentation werden wir machen auf der Crypto Assets Konferenz in Frankfurt Mitte März. Wir werden auch bei der Digital Euro Konferenz anwesend sein. Wir werden das Produkt dann auch nochmal für ausländische Investoren auf der Token 2049 präsentieren. Auf der ETH in Bratislava sind noch ein paar weitere Events geplant. Und was wir auch machen möchten ist, also wir werden unsere Social-Media-Kanäle bald stärken. Da ist momentan noch nicht viel los. Wie gesagt, wir waren da ein bisschen im Stealth. Werden da sehr aktiv auf Social-Media-Community haben, auf Discord, Twitter, auf X, aber auch auf LinkedIn. By the way, ich suche aktuell nach einem Community-Manager. Wenn ihr da jemanden habt, Bewerbungen gerne über Erik an mich. Muss relativ schnell gehen, wer bei einem jungen Team dabei sein möchte. Wenn ich vielleicht kurz nochmal Eigenwerbung machen darf, unser Team besteht aus erfahrenen Gründern. Cyril Tom gründet die DFX in der Schweiz. Wir haben jemanden dabei, der arbeitet bei Porsche Marketing. Wir haben jemanden dabei, der kommt von einem großen Wallet-Entwickler. Der macht das komplette Technische. Wir haben eben den Zulauf von der Swisscom, der macht unser Business Development. Wir haben jemanden dabei, der war bei großen Banken, der macht die ganzen Operations aktuell. Wir sind ein kleines Team von 6 Mann, aber alle sehr aktiv und sehr lange auch im Krypto-Bereich. Und da möchte ich auch noch nicht so viel verraten. Wir haben ein Top-Advisory-Board mit ehemaligen Seno-Partner von PwC, mit dem Equity-Partner von Deloitte. Ich kann es noch nicht sagen, weil das noch in der Prüfung das erst machen darf. Ja. Wie gesagt, mit der Persönlichkeit von der Frankfurt School und auch mit jemandem aus dem Marketing von der großen Kryptobörse.
Ja. Ja, also klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, lieber Michael. Danke für den, sagen wir mal, schnellen Ritt durch A, dein bisheriges Leben, B, deine professionelle Lebensweg bisher. Also ich glaube, für viele, viele spannend, einfach mal zu hören, was so bei Binance auch lief, wie es da ist, einfach auch den Weg dahin, weil ich denke, für den einen oder anderen ist immerhin auch noch so das kleine Lebensziel, vielleicht dann dort mal zu arbeiten oder für einen anderen großen Player in dem Krypto-Bereich zu arbeiten. Und lass uns mal abschließen, was wäre für dich, für Leute, die gerade in dem Bereich beginnen, was würdest du an Tipps für diese Personen mitgeben?
Erstens, kauf gegen den Trend. Wenn alle verkaufen, verkauft ihr. Ich weiß nicht, ob einige noch den Florian Homm kennen. Da gibt es eine sehr gute Dokumentation über den. Der hat immer gesagt, wenn das Blut auf der Straße fließt, musst du einkaufen. Kauft das, was ihr versteht. Ihr müsst verstehen, wer ist dahinter. Was sind das für Leute? Was kann das Produkt? Was kann die Technologie? Gibt es eine Marktmitbewerber? Also das heißt, do your own research. Auf gar keinen Fall FOMO. Fear of missing out treibt euch meistens in die falsche Richtung. Und das andere, was wichtig ist, diversifizieren. Ich habe es eingangs gesagt, ich habe Aktien, ich habe Immobilien, ich habe Kryptowerte. Streuen. Streuen ist das A und O. Es sollte ein Markt einbrechen, dass ihr nicht gleich verkaufen müsst. Und vor allem nicht direkt verkaufen. Keine Panikverkäufe. Warten, abwarten. Ja. Der Kryptomarkt ist jung. Wie gesagt, ich habe meine eigene Meinung zu den kleinen Coins, aber die etablierten Coins muss man auch mal eine Krise aussitzen können. Und wenn ihr Geld braucht, kommt rüber zur DEO, legt das Collateral hin, können wir euch ja kurz das Liquidität legen. Sorry für die Eigenwerbung, aber der musste sein.
Ja, der lag zu offensichtlich auf dem Tisch. Ja, ist okay. Lass hier durchgehen. Also an der Stelle no financial advice. Ich werde es auch nochmal an den Anfang des Podcasts mit rangeben. Ja, also schaut euch all das, auch was wir heute hier besprochen haben, immer gerne nochmal selbst an. Macht euch euer eigenes Bild. Also ich kann auch immer nur mit dem jeweiligen Gast einen gewissen Bereich abdecken in dieser kurzen Zeit. Und umso wichtiger ist es, dass ihr euch einfach selbst ein Bild macht, schaut, ob es interessant ist oder nicht und dann für euch abwägt in eurem finanziellen Rahmen und Möglichkeiten, ein gewisses Risiko einzugehen oder nicht. Obwohl man ja sagt, Stablecoins sind safe, aber nichtsdestotrotz, wenn sie nicht sauber gebackt sind, nicht sauber aufgesetzt sind, dann bringt das beste Projekt oder das vermeintliche Projekt dann am Ende gar nichts. Von daher schaut es euch gerne an. Ich verlinke euch auch nochmal alle Links, was die Euro betrifft, in den Shownotes. Michael, wenn du da noch irgendwas mit reinbringen wollt, gerne an mich. Und wie gesagt, wenn ihr euch bewerben wollt, wenn ihr Community erfahren seid, Marketing erfahren seid und habt Bock, da bei einem Projekt mit dabei zu sein, schreibt mir gerne an erik@cryptonerds.com und dann kann ich das sehr, sehr gerne an den Michael weiterleiten. Perfekt.
Vielen Dank. In diesem Sinne.
Sehr, sehr gerne. Michael, schön, dass du hier warst. Euch alles Gute. Ich würde sagen, in einem halben Jahr machen wir nochmal einen Update-Call. Gucken, wo er da steht. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Und ja, man sieht sich auf dem einen oder anderen Event da draußen.
Ich danke dir vielmals. Ich danke der Community. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ich hoffe, es war interessant. Ich fliege in 2 Wochen nach Hause. Dann war ich 10 Wochen hier in Thailand. Und wir sehen uns dann spätestens auf der CRC.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Du bist ja eh wie ein bunter Hund überall unterwegs, man sieht dich.
Jetzt
kommt
halt
ja gar nicht
Gas
an dir drumherum. Genau, richtig. Das heißt, wir haben jetzt endlich mal die Frage geklärt, wo ist Michael Wild und was macht er? Und hoffen, da ein paar Fragezeichen da draußen geklärt zu haben.
Erik, vielen Dank. Grüße an die Community.
Gerne, sehr, sehr gerne.
Weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für deine Aufklärungsarbeit.
Danke, sehr, sehr gerne. Ja. Bis dann. Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.